15. Schulungswoche in Mittersiel vom 25. bis 30. Oktober 1984. Es spricht Bruder Herbert Janssen über Lehrbegriffe in der Bibel. Motive des Lehrens.
Wie schon gestern Abend angedeutet, dies ist nicht das erste Mal, dass auch ich an dieser Schulungswoche teilnehmen darf. Es dürften allerdings schon etwa 10 Jahre zurückliegen, als Bruder Rapp und ich hier zusammen waren. Inzwischen dürfte Herr Rapp wieder da gewesen sein, ich weiß es nicht. Aber ich freue mich, wieder Gemeinschaft mit Ihnen haben zu dürfen auf diese Art und Weise. Ich soll etwas zu meiner Person sagen. Das ist ein wenig schwierig, vielleicht können Sie mir helfen. Meine Vorfahren kommen aus Holland, meine Großeltern aus Russland, meine Eltern sind in den USA geboren, ich bin in Kanada geboren. In meinem Pass stand längere Zeit britischer Untertan. Meine Muttersprache ist Deutsch. Was bin ich nun? In unserer persönlichen Familie ist es nicht viel anders. Der älteste Sohn und ich sind die Einzigen, die in Kanada geboren sind. Meine Frau in den Vereinigten Staaten. Der zweite Sohn in Holland. Die zwei Mädchen in Deutschland. Wir sind also auch recht international in unserer eigenen Familie. Allerdings, ich bin tatsächlich immer noch kanadischer Staatsbürger, obwohl wir jetzt die Niederlassung in der Schweiz haben, und das ist eine Errungenschaft, glaube ich. Wir waren längere Jahre in Deutschland, ein Jahr zuvor in Holland. 1954 bis 1955 weilten wir in Holland und taten dort evangelistischen und Seelsorgedienst, lernten die holländische Sprache. Aber dann führte uns der Herr deutlich nach Deutschland. 1970 kamen wir dann in die Schweiz auf einen Ruf hin und bald darauf wurde ich gebeten, an die Akademie zu kommen, um Dogmatik zu lesen. Dort war ich dann 10 Jahre und 1981 sind meine Frau und ich für 2 Jahre wieder nach Kanada gegangen, weil wir uns besonders unserer Familie widmen wollten. Und dann 83 sind wir wieder da. Jetzt stehe ich mehr im Gemeindedienst, halte auch Vorlesungen, Vorträge an Schulen und so weiter. Aber schon lange, und die meine Studenten gewesen sind, die werden das vielleicht ab und zu gehört haben in der Vorlesung. Ich war nie so ganz zufrieden mit der Art und Weise der Ausbildung an einer formalen Hochschule. Und Sie müssen nicht vom Stuhl fallen, aber in diesen Tagen werde ich wohl noch einiges zu sagen haben über formale Ausbildung. Ich bin nämlich sehr tief davon überzeugt, dass etwas schief gegangen ist. Und ich habe nicht umsonst applaudiert, als die Gemeindemitarbeiter da waren. Ich bin fest davon überzeugt, dass dies der Weg des Herrn ist, auch für die Zukunft, nicht nur von der Schrift her. Wir werden uns umstellen müssen, glaube ich. Und dies ist schon ein Weg. Ich finde das sehr gut, dies ist ausgezeichnet. Ich finde, Österreich geht an einigen Stellen neue Wege, die exemplarisch sein dürfen, auch für andere Länder. Also ich stehe jetzt mehr im Gemeindedienst, das heißt, ich lasse mich rufen zu Vorträgen und Wochen bzw. Wochenenden, wo immer es der Herr dann ermöglicht. Einleitend zu meinem Thema möchte ich dreierlei sagen. Erstens, in dem, das ich zu sagen habe, wird vieles fehlen. auch solches, das Sie eventuell erwartet haben. Einiges wird fehlen, weil ich es nicht weiß. Manches wird fehlen, das wissen Sie schon, und man darf es voraussetzen. Zweitens, selbst manches von dem, das ich sage, wird Ihnen bekannt sein. Das ist einmal nicht zu vermeiden. Zum anderen ist es gerade für den Lehrvorgang, das ist ja unser Thema, wichtig, beim Bekannten einmal anzuknüpfen. Und zum Dritten, es ist meine Absicht, unter anderem Akzente zu setzen. Ich will sagen, was mir wichtig ist. Diese Akzente liegen möglicherweise etwas anders als bei einem oder dem anderen von Ihnen. Also das Lehren in der Gemeinde nach der Schrift. Es geht also um ein Hauptthema und zwei Eingrenzungen. Es geht um das Thema, den Gegenstand, das Lehren, und zwar dieses im Rahmen der Gemeinde und dort nach der Heiligen Schrift. Ich will versuchen, dieses nach drei oder in drei Abschnitten zu besprechen. In einem ersten Abschnitt geht es um sprachliche Klärung. In einem zweiten um einen geschichtlichen Aufriss. Und in einem dritten, da geht es um systematische Darlegung. Als Einstieg möchte ich auf 2. Timotheus, Kapitel 3, den Versen 16 und 17 hinweisen. 2. Timotheus 3, die Verse 16 und 17. Alle Schrift ist Gott gehaucht. Sie kann inspiriert sein, aber sie muss es nicht. Aber sie ist Gott gehaucht. Inspiriert ist jemand oder etwas, und hier geht es um etwas, wenn nachdem es in einer gewissen Form schon da ist, Geist bekommt. So ist zum Beispiel der Dichter bereits vorhanden, er ist da, er ist möglicherweise sogar schon erwachsen, und er dichtet und bekommt Inspiration dazu. Oder Ihnen fällt was ein, Sie mögen nicht dichterisch begabt sein, aber Ihnen fällt was ein, Sie bekommen eine Inspiration und schreiben Notizen. Das könnte ich mal in einer Predigt verwenden, oder da ist der Kern einer Gliederung. Sie sind schon da und nachträglich kommt Ihnen im Geist ein Einfall. Oder einige würden sogar sagen, wie Goethe wohl und andere, dass irdischer Geist, sprich Alkohol, etwas nachhelfen könnte, um Geist hervorzurufen. Das ist natürlich nicht der Weg der Heiligen Schrift. Gestern Abend wurden wir darauf hingewiesen, dass es eher unheilsam ist. Die Schrift ist zum Teil da und dürfte nachträglich Geist erhalten haben, aber ich frage mich, ob das in der Tat so war. Denn auch geschichtliches Material, zum Beispiel die Täfelchen, die wahrscheinlich vererbt werden von Anbeginn der Geschichte in 1. Mose, diese Familiengeschichten oder Chroniken werden wahrscheinlich schon unter Leitung des Heiligen Geistes verfasst, ohne dass es der Schreiber möglicherweise weiß. Auch wir merken es ja nicht immer in unserem Bewusstsein, dass Gott uns führt. Und doch geschieht es. Selbst in der Predigt werden wir ab und zu Propheten und merken es nicht. Erst hinterher, das ist mir kürzlich mal wieder passiert, wo ich hinterher merkte, aha, Da habe ich in eine Situation hineingesprochen, das war unwahrscheinlich, wie Gott da geführt hatte. Also alle Schrift ist Gott gehaucht, das heißt, über die Stimmbänder Gottes entsteht die Schrift, beziehungsweise im Handeln Gottes. Er ist der Inszenator, der die Schrift entstehen lässt. Also bevor etwas da ist, ist er da und er ist der Urheber der Heiligen Schrift. Auch wenn ein Mensch daran beteiligt ist. Alle Schrift ist Gott gehaucht und nützlich zur Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes gerüstet und funktionsfähig sei. Hier haben wir ein Wort aus der Chiropraktik, das wir auch in Epheser 4, Vers 12 haben. Dort sollen die vier Diener am Wort, die vier Kategorien von Dienern am Wort, die in Vers 11 genannt werden, die Gemeinde funktionsfähig machen zum Dienst. Zurechtrücken, ausrüsten, damit der Mensch Gottes gerüstet, sprich funktionsfähig gemacht sei, zu jedem guten Werk ausgerüstet, das heißt funktionsfähig gemacht. In Bezug auf unser Thema will ich auf dreierlei hinweisen, analog zu den Abschnitten, die ich eben erwähnt habe. Jede Schrift, das heißt, Wortstudium ist möglich. Deshalb sprachliche Klärung. Wenn Paulus hier sagt, jede Schrift ist Gott gehaucht, dann meint das jeden Teil und daran ändert nichts in 2. Korinther 3. Es dürfte Vers 6 sein, wo es heißt, der Buchstabe tötet, nicht weil er genau ist, sondern weil er Gesetz ist und niemand das Gesetz halten kann. Deshalb tötet der Buchstabe. Buchstabe dort als Synonym für alttestamentliches Gesetz, das erst aber dann tötet, nachdem man es nicht eingehalten bzw. man es gebrochen hat. Dann erst tötet es. Aber wunderbar, Jesus Christus hat auch diesen Tod auf sich genommen. Jede Schrift ist genau und deshalb ist Wortstudium möglich. Wir können uns darauf verlassen und können den einzelnen Begriffen nachgehen. Wir wollen also einzelnen Begriffen nachgehen und sie versuchen zu klären. Wir wollen uns dazu Zeit nehmen, denn da beginnt schon Exegese. Die ganze Schrift heißt es. Also man kann jede Schrift, alle Schrift, die ganze Schrift übersetzen. Die ganze Schrift ist nützlich. Für wen? Paulus schreibt dies an Timotheus. Beide, Schreiber und Empfänger des Briefes, stehen im neutestamentlichen Kontext im Bau der Gemeinde. Wenn es in diesem Kontext heißt, die ganze Schrift ist nützlich, dann soll das wohl heißen, dass die ganze bisherige Schrift nützlich ist für neutestamentliche Gemeinde. Weshalb Geschichte des Alten Testamentes höchst relevant ist für den Bau neutestamentlicher Gemeinde. Neutestamentliche Gemeinde wurzelt nicht nur in der Offenbarung Jesu Christi, ob persönlich durch Jesus Christus schon in den Evangelien gegeben oder erst durch Paulus und andere. Die Gemeinde Jesu Christi entsteht in der Offenbarung Gottes. Das ist klar. Aber sie fußt nicht nur dort, sie fußt sehr stark in bisheriger Offenbarung Heiliger Schrift und das schließt den ganzen Hergang der Geschichte ein. Sie ist also gewurzelt in der Geschichte. Dieses trifft zu für den Lehrraum wie auch für die Lehrpersonen. Die Gemeinde als Lehrraum setzt die Synagoge voraus. Die Synagoge setzt den Tempel voraus. Und der Tempel setzt die Stiftshütte voraus. Diese Gliederung, diese Kette dürfen wir nicht missachten, wenn wir an neutestamentliche Gemeinde rangehen, und das überträgt sich auch auf unser Thema, bei den Lehrpersonen haben wir ebenfalls eine Kette, die zurückgeht bis zum Anfang der Heiligen Schrift, und wir also es mit Geschichte zu tun haben, wenn wir von Lehren im Neuen Testament oder in neutestamentlicher Gemeinde sprechen. Die Lehre des Neuen Testamentes sind die Apostel, sie geben uns Fundament, Aufschluss über den Ratschluss Gottes. Von ihnen bekommen die Hirten und die Gemeinden ihre Lehre. Aber diese Apostel wurden selbst gelehrt. Selbst Paulus, der sein Evangelium direkt von Gott bekommt, ist von Schriftgelehrten unterwiesen worden. Und obwohl die Schriftgelehrten bei uns vom Evangelium her vielleicht eher eine negative Assoziation bekommen, so war nicht alles verkehrt da, und ich will noch darauf hinweisen. Der Bereich der Schriftgelehrten setzt die Propheten voraus. Vor ihnen waren die Propheten und die Priester, und vor diesen Propheten und Priestern waren die Väter, Abraham, Isaak und Jakob, die lehrten, heißt es in 1. Mose 18. Schon von Anbeginn haben wir also Lehren, und diese Geschichte des Lehrens wollen wir zum Teil berücksichtigen. Alle Schrift ist Gott gehaucht, deshalb, sagt Paulus, ist sie zuverlässig und zusammenhängend. Sie ist nicht nur zuverlässig, sie ist zusammenhängend. Wenn die ganze Heilige Schrift, alles was in der Bibel steht, Gott gehaucht ist, dann darf ich keinen Teil der Heiligen Schrift unberücksichtigt lassen, wenn ich irgendeinen Teil lese. Das heißt, ich kann irgendwo an die Heilige Schrift rangehen. Und von dort ist eine Verbindung gegeben zu jedem anderen Teil der Heiligen Schrift. Sie ist ein Netz. Sie ist ein Gefüge. Und weil sie ein Gefüge ist, darf ich nichts einfach so herausnehmen. Es muss im Zusammenhang, im Näheren, im Weiteren und im ganzen Zusammenhang berücksichtigt werden. Das heißt, wir können uns ein Bild machen von irgendeinem Thema, das in der Heiligen Schrift vorkommt. Vorausgesetzt natürlich, dass es nicht nur einmal vorkommt, sondern es einigermaßen dargestellt wird. Wir können also über unser Thema Lehren uns einigermaßen ein systematisches Bild machen. Und deshalb werden wir auch die dritte Gliederung berücksichtigen. Also, wir kommen zum ersten Abschnitt, zur sprachlichen Klärung. Hier möchte ich zuerst hebräische Lehrbegriffe, das heißt einige, ich war erstaunt über wie viele es gibt, aber einige möchte ich kurz besprechen, dann einige griechische Lehrbegriffe, weil das Neue Testament sehr wichtig ist auf diesem Gebiet. Und dann zusammenfassend einiges sagen. Also erstens hebräische Lehrbegriffe. Ich habe hier keine Tafel, auch kein Overhead, aber Tagesprojektor.
Können wir aber alles besorgen.
Ja, also ich bin sehr schlecht mit Tagesprojektor, aber Tafel, das bin ich gewohnt. Steht schon da? Also ich könnte, das wäre vielleicht eine Hilfe, dass Lehrer, die die Tafel aufgestellt haben oder Leute, die mit der Technik des Lehrens bekannt sind, oder es war Zufall, aber die Tafel ist am besten für einen Rechtshändler auf der rechten Seite des Lehrers. Beide haben es auch wahrscheinlich, ja?
Ich hole.
Sie holen, ja, danke. Das erste Wort, Bin, B-I-N kann man das schreiben, das bedeutet ursprünglich trennen. Dann gewinnt es die Bedeutung unterscheiden oder auch schlussfolgern. Bin ist ein Denkprozess oder ein Denkvorgang. Aber weil Lehren mit Denken zu tun hat, wenigstens meistens, kommt dieser Begriff, ist dieser Begriff sehr relevant. Sodann bedeutet Bin nicht nur persönliches Denken oder Unterscheiden oder Schlussfolgern, sondern die Hilfe dazu. Der Lehrer ist also jemand, der den Denkprozess fördert. Er hilft beim Überlegen, das heißt beim Entdecken von Wahrheit. Nehemia 8 wird dieser Ausdruck gebraucht. Nehemia 8, Verse 7 und 8. Jeschua und Bani und noch andere, es sind eine ganze Anzahl von Namen da, belehrten das Volk über das Gesetz. Und das Volk stand auf seiner Stelle. Und sie lasen in dem Buch, schönen Dank, in dem Gesetz Gottes deutlich und gaben den Sinn an, so dass man das Gelesene verstand. Das nächste Wort, Chacham. Chacham bedeutet weise oder intelligent sein. Chacham ist die Fähigkeit, Fakten zu verwenden. Und zwar zu einem guten Zweck. Es geht hier um Weisheit und um das Lehren oder Beibringen von Weisheit. Ich habe einmal eine sehr gute Definition von Weisheit gefunden. Weisheit ist das Wissen um den besten Weg, das beste Ziel zu erreichen. In irgendeinem Gebiet brauchen wir ein Ziel, sei es ein kleineres Gebiet, sei es ein größeres Gebiet. Höchste Weisheit hat mit Gott zu tun und wie wir mit ihm in Gemeinschaft kommen. Weisheit weiß um Fakten auf diesen zwei Gebieten. Weisheit ist eine Form von Kenntnis, aber ist eine ausführlichere Form. Sie weiß nicht nur einzelne Fakten, sondern sie bringt sie zusammen und vor allem in Verbindung mit diesen Zweien. Sie weiß die richtigen Fakten über Ziele. Sie hat also die Fakten über das, was ein bestes Ziel ist in irgendeinem Rahmen. Und weiß auch um den Weg, dieses Ziel zu erreichen. Dann ist man weise. Manchmal sagt man praktisch, wenn es sich um praktische Fragen wenn es darum geht. Weisheit ist aber geistliche Weisheit im Alten Testament, wenn es sich um Gott handelt und so weiter. In Sprüche 8, Vers 33 lesen wir, höre auf die Lehre der Weisheit und werde weise. Weisheit kann also gelehrt werden, wenn es sich um die Kenntnis Gottes handelt. In Hiob lesen wir in Kapitel 35, Vers 11, der uns mehr Belehrung zuteil werden lässt, denn den Tieren und uns weiser macht, denn die Vögel. Hier geht es um die Schöpfung wahrscheinlich. Gott hat uns so geschaffen, dass wir fähiger sind. Wir können weise sein und handeln. Wir haben größere Fähigkeiten auf diesem Gebiet, denn die Vögel und die Tiere. Übrigens eine Anerkennung des Unterschiedes zwischen Mensch und Tier hier. Ein nächster Begriff, Yada. Am Schluss ist ein Ayin. Yada bedeutet erfahren, Erfahrung haben also, oder zu erfahren. Es bedeutet kennenlernen. Lernen ist hier eine Erfahrung, auch eine gedankliche. Ich steige in den Bereich hinein, mache mir Vorstellungen, als würde ich es erfahren, ich lerne also darüber. Man erfährt auch Dinge mittels des Auges. Also ich beobachte, ich bringe durch Beobachtung in Erfahrung. Dann bedeutet es das Vermitteln solcher Erfahrung. Ich lasse kennen, das heißt, ich erzähle, tue kund, helfe dazu, dass der andere die Wahrheit erfährt, in Erfahrung bekommt. Und somit bekommt es den Sinn von lehren oder beibringen. Haben wir in Sprüchen 9, den Versen 9 und 10. Ich lese 2. Mose 18, 2. Mose 18, Vers 20, wo es heißt, bringe du die Sachen zu Gott, Entschuldigung, das ist Vers 19, und erläutere ihnen die Satzungen und Gesetze und tue ihnen kund den Weg, auf dem sie wandeln und das Werk, das sie tun sollen. Erkläre, lass sie erkennen. Ein weiterer. Yara. Yara. Dieses Wort bedeutet ursprünglich werfen. Das heißt, etwas eine Richtung geben. Somit bekommt es den Sinn von weisen. Ich zeige einen Schüler oder mich selbst, wenn ich mich selbst lehre, in eine gewisse Richtung. Ich gebe eine gewisse Richtung an. So zum Beispiel in Hiob 6, Vers 24. Belehrt mich, so will ich schweigen. Und worin ich geirrt habe, tut mir kund. Also Hiob fordert heraus, zeigt mir den Weg, den ich gehen soll. Ja? Wenn ihr so weise seid, dann bitte, ich sitze hier, ich weiß nicht, was ich machen soll, zeigt mir den richtigen Weg. Was sie bisher gemacht haben, hat also dazu nicht gedient. Yassar. Ich schreibe 2 S, nur ein Samer. Aber 2 S, weil es scharf ausgesprochen wird. Hier kommen wir zur Korrekturseite des Lehrens, die so stark ist in der Heiligen Schrift. Yassar bedeutet ursprünglich mit Schlägen strafen, körperlichen Schlägen, eventuell mit einer Rute. Dann mit Worten schlagen im übertragenen Sinne oder mit Worten strafen. Aber dann auch im schwächeren Sinne einfach unterweisen. Das ist dann eine angewandte Bedeutung. In welchem Sinne der Psalmist es gebraucht im Psalm 16, Vers 7, ist mir nicht klar. Es kann sein, dass etwas nicht funktionierte, und er sich gepeinigt sah, als er schrieb, meine Nieren unterweisen mich des Nachts. Aber möglicherweise darf es nichts damit zu tun haben, sondern nur eine symbolische Bedeutung. 5. Mose 4, aber es gibt Zeiten, wo unser Körper wo der Rhythmus des Körpers gestört ist, und wir auf geistige Dinge aufmerksam gemacht werden, wenn überhaupt solche Assoziationen schon vorher da waren. Und wir werden also gelehrt, wir werden korrigiert. Das kann es geben. 5. Mose 4, Vers 36. Vom Himmel her hat er dich seine Stimme hören lassen, um dich zu unterweisen. Und auf der Erde hat er dich sein großes Feuer sehen lassen. Mitten aus dem Feuer hast du seine Worte gehört. Also hier wird es im Sinne von Unterweisung gebraucht. Vers 26, Jesaja 28, 26. So unterwies ihn sein Gott zum richtigen Verfahren. Er belehrte ihn. Übrigens, hier ist Gott Lehrer. Also Gott belehrt sein Volk. Yassar spricht von Lehren besonders in Verbindung mit Personen. Das heißt, die Person steht im Vordergrund bei diesem Begriff des Unterweisens. Es ist ein Handeln von Person zu Person. Yassar oder mit Yassar ist verwandt Musar. Musa bedeutet ebenfalls Strafe oder Rüge. Hier haben wir den Begriff des Warnens, Lehren, sodass man gewarnt wird oder lehrend, belehrend warnen. Oder umgekehrt warnend lehren. Somit also auch die Überdeutung von Unterweisen. So gebraucht in Psalm 50, Vers 17. Während du doch Zucht hassest und meine Worte hinter dich wirfst, ich muss Vers 16 vielleicht lesen, zum Gottlosen aber spricht Gott, was hast du meine Satzungen herzuzählen und nimmst meinen Bund in deinen Mund, während du doch Zucht hassest und meine Worte hinter dich wirfst, dieses müsste von auch heute von vielen, wie Paulus sagt, Lehrern sagen, die Lehrer sein möchten, aber es im schriftgemäßen Sinn nicht sind. Warum nimmst du das Wort Gottes in den Mund und persönlich hassest du doch die Belehrung, die Strafe, die Lehre, die wirklich auch straft und züchtigt? Sprüche 15 in den Versen 32 und 33 haben wir dieses wieder in den letzten zwei Versen des Kapitels. Wer Unterweisung verwirft, verachtet seine Seele. Korrektur ist also lebensnotwendig. Wer aber auf Zucht hört, erwirbt Verstand. Die Furcht Jahwes ist Unterweisung zur Weisheit, und der Ehre geht Demut voraus. Also korrigierende Lehre. Das am häufigsten gebrauchte Wort für Lehren ist Lamad. Oder Lamad mit der Zunge kurz hinter den Zähnen. Dies ist ein sehr interessanter Ausdruck. Er bedeutet das Stimulieren oder Anregen zu einem Handeln oder auch zum Nachahmen. Lehren hat sehr viel zu tun mit Nachahmung oder mit Motivation. Man motiviert zum rechten Handeln und dieses rechte Handeln kann schon vorgezeigt sein im Handeln des Lehrers oder des Lehrenden. Es bedeutet auch, sich an das Neue gewöhnen. Es bedeutet aufnehmen. Und so dann, das heißt, manche von diesen Ausdrücken haben beide Seiten. Genau wie man im Schweizerischen sagt, wenn man lernt, ist es jetzt Lernen oder Lehren? Ich lehre, das heißt Lernen. Ja. Und wenn man falsch Deutsch spricht, dann kann man sagen, ich lerne dir. Ja. Also, ich bringe dir etwas bei. Ja. Also die zwei sind auswechselbar, je nach Standpunkt. Lamad bedeutet nicht nur lernen, sondern auch, oder aufnehmen, sondern auch lehren, Motivation zum Handeln. Es bedeutet in Erfahrung oder Erfahrung geben, verwandt also an dieser Stelle mit dem anderen Ausdruck, eine Erfahrung machen. Hier zum Beispiel 5. Mose 31, Verse 12 und 13. Versammle dazu das Volk, die Männer, die Frauen, die Kinder, sowie die zu dir gehörenden Fremdlinge, die sich an deinen Wohnorten aufhalten, damit sie es hören und lernen, Jahwe, euren Gott, zu fürchten und alle Worte dieses Gesetzes wohl zu befolgen. Und diejenigen von ihren Kindern, die es noch nicht kennengelernt haben, sollen es hören, damit sie lernen, Jahwe, euren Gott, zu fürchten, während der ganzen Zeit, die ihr in dem Lande lebt, in das ihr über den Jordan hinüberzieht, um es in Besitz zu nehmen. Ein Begriff, der etwas umstritten ist, ist Moreh. Nicht so sehr in der lexikalischen Bedeutung als in der Übersetzung. Man weiß nicht immer, welche Bedeutung man gebrauchen soll oder verwenden soll bei der Übersetzung. Ursprünglich bedeutet Moreh das Fließende. Oder auch das Schießende. Wahrscheinlich denkt man hier an einen steilen Bach, der schnell fließt, der schießt. Aber dann wird auch der Schütze Moreh genannt, weil er den Pfeil schießt. Der Schütze ist ein Moreh. Somit bekommt es oder wird es zu einem Wort, das für einen Lehrer gebraucht wird, nicht wegen des Resultates, sondern wegen der Funktion. Er soll in die richtige Richtung zeigen. Er zeigt, also er sagt, so ist die Richtung. Er weist. Es wird also auch von Lehrer gebraucht. An zwei Stellen weiß man nicht genau, ich glaube, dieses Wort kommt zwei oder dreimal vor in der Schrift. Einmal im Psalm 84, da kann man Lehrer übersetzen. Die Lehrer werden mit viel Segen geschmückt, glaube ich, übersetzt, Luther. Anlehnt wahrscheinlich an die Septuaginta. Andere übersetzen im Barkatal, dort erfahren sie dann Ströme des Segens, entweder von oben oder von der Seite, je nachdem. In Joel 2, Vers 23 haben wir das Wort ebenfalls, und dort weiß man sich nicht, soll man Frühregen übersetzen oder Lehrer der Gerechtigkeit, dann im messianischen Sinne auch. Beides hat einen Sinn. Möglicherweise ist hier in beiden Fällen ein Wortspiel beabsichtigt. Das wäre nicht sonderlich in der Heiligen Schrift. Die Schrift kennt auch diese Lehrmethode des Wortspiels. Sachar ist ein weiteres bedeutendes Wort. Es hier also tonhaft ausgesprochen. Sein am Anfang. Sahar bedeutet beleuchten. Sahar hat mit Licht zu tun. Beim Lernen haben wir es mit Licht zu tun. Licht im Denken. Es leuchtet etwas auf, eine Birne geht. Ja? Etwas wird klar. Wir sehen es im Lichte der Wahrheit. Es bedeutet dann Erkenntnis oder Licht geben oder auch Licht werfen auf ein Problem, zum Beispiel Sünde. Und so bekommt es die Bedeutung warnen. Pass auf! Ja? Man macht aufmerksam auf etwas, das gefährlich sein könnte. Psalm 19, Vers 11. Dein Knecht wird durch sie, das heißt durch die Worte Gottes, durch die Satzungen Gottes, ermahnt, belehrt, beleuchtet, gewarnt, das liegt hier in diesem Wort. Oder Ezechiel 3, Vers 20 finden wir es auch an den Stellen. Ein weiterer Begriff, Sachal, hier wieder das S-Schar. Sachal bedeutet aufmerksam sein, studieren, konzentrieren oder dann von der lehrenden Seite her Verständnis geben, zur Konzentration verhelfen, zum Beobachten verhelfen, weiter dann zur Reifung beitragen, sodass man reif wird in der Erkenntnis. 1. Samuel 18, Vers 30, beim Beginn der Karriere Davids heißt es, David zeigte sich beim Ausgehen mit Truppen verständiger als die anderen Diener Sauls. Er war also wenn er kämpfte, war es gelungener, gekonnter in seinem ganzen Verhalten, war es ein verständigeres Behalten, er zeigte auch intellektuelles Verständnis. Es kann sehr vielseitig hier verstanden werden. Und im Lichte des alttestamentlichen Kontextes sind wir vollkommen genehmigt, auch in der Exegese, es vielseitig anzuwenden. Denn die Lehre im Alten Testament ist eben ganzheitliche Lehre. Es wird nicht getrennt, normalerweise zwischen intellektueller Lehre und körperlicher oder äußeres Können. Die zwei gehen ineinander über. Sprüche 17, Vers 2 kann hier angeführt werden. Ein kluger Sklave wird über den schandbaren Sohn Herr sein und inmitten der Brüder das Erbe teilen. Also auch wie David, er ist verständiger, er ist klug. Klug ist hier vielleicht das Wort, das am besten ins Deutsche übersetzt. Noch ein Wort, Shanan. Übrigens, am Anfang hätten wir noch Alaf, wenn es interessiert. Das noch andere Wörter. Shanan bedeutet schärfen, scharf machen, die Sinne wecken und somit einschneidend lehren, auf die Wichtigkeit von etwas hinweisen beim Lehren. So in 5. Mose 6, Vers 7, in der klassischen Lehrstelle des Alten Testamentes, die auch gestern gelesen wurde. Ich glaube, dies war der Text. Du sollst fleißig sein, sie deinen Kindern einzuschärfen. Sollst davon reden, wenn du in deinem Hause sitzest oder auf dem Wege gehst, wenn du dich niederlegst und wenn du aufstehst. Die Wahrheit Gottes soll eingeschärft werden der nächsten Generation. Kommen wir zu griechischen Lehrbegriffen. Können wir dich jetzt löschen, glaube ich, ja? Dianoigo. Dianoigo mit OI geschrieben. Dianoigo bedeutet eröffnen oder genauer, ich eröffne. Das ist eine Ich-Form. Ich erkläre. So in Lukas 24, Vers 31, ihre Augen wurden geöffnet und sie erkannten ihn, die Emmaus-Jünger, da von physikalischem Öffnen der Augen. Aber im nächsten Vers, Vers 32, als er uns die Schrift öffnete, dasselbe Wort, erst werden die körperlichen Augen geöffnet, dass sie Jesus als Person erkennen, dann werden ihre geistigen Augen geöffnet, dass sie die Schrift erkennen. Das tut Jesus durch Erklärung. Vers 45 haben wir es wieder. Hier sind wir bei den anderen Jüngern. Er eröffnete oder öffnete ihr Verständnis. Nicht von innen her, sondern vom Gegenstand her. Er erklärt, zerlegt die Schrift, sodass es möglich ist, sie zu verstehen. Apostelgeschichte 17 wird es gebraucht in Vers 3. Er öffnete ihnen, es heißt in Vers 2, Paulus hat die Schrift zum Thema, und dann heißt es Vers 3, dieses wird also vorausgesetzt, er öffnete die Schrift und zeigte, dass Christus leiden musste. Dann das wohl am meisten gebrauchte Wort für Lehren im Neuen Testament, Didasko. Didasko bedeutet ganz einfach, ich lehre. Es hat keine andere ursprüngliche Bedeutung, kommt von dao, das heißt, dass die kürzere Form ist, Didasko ist die verlängerte Form. Dao bedeutet einfach lehren. Ich lehre normalerweise, aber über eine Zeitspanne hinweg. Hier kommt der Zeitaspekt des Lehrens rein. Kann momentanes Lehren sein, aber meistens doch Lehren über einen Zeitspann hinweg. Didaskalos ist dann der Lehrende oder der Lehrer. Fast ein Synonym hierfür wäre Kathegetes. Ich schreibe 2e, weil es dann doch zum Ausdruck kommt. TH wie im Griechischen, also oder auch im Englischen, zum Beispiel Athen. Man sagt nicht in Griechenland Athen. Kathegetes ist der Führer, der Lehrer. Matthäus 23, 8 und 10. Ihr aber lasst ihr euch nicht Kathegetes nennen. Nein, Entschuldigung, hier Rabbi. Nicht Rabbi nennen, denn einer ist euer Kathegetes. Einer ist euer Lehrer, euer Führer. Und Vers 10 haben wir es dann zweimal. In Vers 8 sagt er, gebraucht er zwei Wörter. Lasst euch nicht Rabbi nennen. Warum nicht? Weil ich euer Lehrer bin, euer Führender. Vers 10 heißt es dann, lasst euch nicht Lehrer nennen, dasselbe Wort, denn zum zweiten Mal sagt er, einer ist euer Lehrer. Also weder Rabbi noch Lehrer bzw. Meister, weil einer euer Lehrer oder Meister ist. Meister wohl gut übersetzt, ich weiß nicht, ob es eine Luther-Übersetzung, eine Elberfeld-Übersetzung heißt es Meister, bei Kathegetes kommt offenbar der Autoritätsgedanke etwas stärker noch ins Blickfeld als bei Didaskalos. Auch bei Didaskalos, aber bei Kathegetes vielleicht noch stärker. Vielleicht, dass deshalb Jesus es verbietet, sich so nennen zu lassen. Katecheo. Katecheo, ich gebe zu hören. Das heißt, sage etwas, das die Ohren vernehmen können. Ich lasse zu Ohren kommen. Folglich, ich unterweise mündlich. Hier haben wir jetzt sehr stark an mündliches Lehren gedacht, musste aber nicht aufhören. Ich informiere schlechthin. Lukas 1, Vers 4 sagt Lukas zu Theophil und Theophilus, Du bist unterwiesen, du hast gehört, und zwar von mir. Ich habe es dir gesagt. Apostelgeschichte 21, Vers 21. Sie sind über dich informiert, sagt man Paulus. Man hat Informationen bekommen. So und so soll es um dich bestellt sein. Römer 2, Vers 18. Im Gesetz ist ein Jude unterwiesen, sagt Paulus. Du bist im Gesetz unterwiesen. Du hast es gehört. Deine Ohren haben es vernommen, beziehungsweise wenn du es gelesen hast, wie wenn du es gehört hättest. 1. Korinther 14, Vers 19. In der Gemeinde will ich lieber fünf Wörter mit meinem Denksinn reden, damit ich auch andere unterweise, das heißt, Verständliches zu Ohren bringen kann. Galater 6, Vers 6. Wer im Wort unterrichtet wird, mündlich unterrichtet, zunächst einmal teile mit dem, der ihn unterrichtet. Ein anderer Begriff, Manzano. Ein sehr wesentlicher Begriff, der mit Jünger sein oder mit dem Begriff des Jüngers verbunden ist. Manzano ist das Verbum, das Tätigkeitswort, und gleich kommen wir auf das andere. Bei Manzano muss man vorsichtig sein. Mir scheint, es wird sehr gern als einfach als Begriff oder als Synonym für Lehren gebraucht. Aber Manzanein ist eigentlich eine spezielle Form von Lehren und hat Jüngerschaft zum Zweck oder Ziel. Genau genommen bedeutet Manzano, ich lerne wie ein Jünger. Und soviel ich weiß, kann es in sämtlichen Stellen im Neuen Testament so übersetzt werden. Ich lerne wie ein Jünger, das heißt, durch Beobachtung, durch Acht geben und dann, wir erinnern uns, durch Nachahmen oder auch durch Erfahrung, ein Jünger erfährt, geht auf dem Weg mit dem Lehr und erfährt im Leben, im Fluss des Lebens, was es heißt, was der Lehrer sagt. Ich gebe jetzt eine Anzahl von Stellen. Matthäus 11, Vers 29. Da sagt Jesus, kommt her zu mir natürlich und so weiter, lernt von mir in der Nachfolge. Folgt mir nach und beobachtet, lernt von mir, schaut, lernt wie Jünger. Dies ist nicht momentanes Lernen, dies ist kontinuierliches Lernen in der Begleitung. Johannes 6. Vers 45. Wer gehört und gelernt hat, nicht nur momentan, sondern wie ein Jünger gelernt hat. Johannes 7, Vers 15. Da werfen die Pharisäer und Schriftgelehrten Jesus vor oder sagen von ihm, dieser hat doch nie gelernt, war doch nie ein Schüler eines Schriftgelehrten, war nie ein Jünger eines unserer Gelehrten. Apostelgeschichte 23, Vers 27. Wie heißt der Offizier? Ist es Lucius? Lucius? Hat sich etwas vertan und will die Sache nachträglich noch gut machen bei seinem über ihn gestellten. Die Dinge sind nicht so gelaufen, wie es eigentlich bei Römern hätte laufen sollen. Er hat nämlich, ohne dass er es wusste, einen römischen Bürger gefangen genommen. Das hätte er nie tun dürfen. Aber er hatte einfach vorausgesetzt, es handelte sich um einen nichtbürgerlichen Juden und hat es also sehr schnell getan. Aber als er nachträglich erfahren hatte, dass er ein Römer war, ein Bürger Roms, dann musste er natürlich sein Gesicht oder seine Person retten vor seinem Offizier. Und dann hat er einen Brief schnell geschrieben und Folgendes gesagt. Nachdem ich in Erfahrung gebracht hatte, das heißt, mir Zeit genommen hatte, mich zu erkundigen, wie ein Jünger, ja? Nachdem ich das getan hatte, hatte ich festgestellt, dass er Römer war. Ja? Nicht so, es ist mir zu Ohren gekommen, folglich, ja so, ja? Sondern auch hier, Manzano, verstärkt das Wort für Lernen oder Lehren, in diesem Fall Lernen. 1. Korinther 4, Vers 6. Dass ihr an uns, das heißt an Apollos und mir, lernen möchtet, nicht über das hinaus zu urteilen, das geschrieben steht. Paulus schreibt über seinen Dienst. Ich glaube, das ist nicht hier für die, die den Text kennen, nicht vom Kanon der Heiligen Schrift gesprochen, sondern von seinem eigenen Schreiben. Die Korinther sollen nicht über geschriebene Berichte hinausgehen. Sie sollen sich nicht falsche Vorstellungen machen von Apollos und Paulus. Sie sollen also genau hinschauen und sie sollen an Paulus und Apollos ein Beispiel nehmen, wie man sich zu benehmen hat als Christ. Kapitel 14, 1. Korinther 14, Vers 35. Wenn die Frauen wie Jüngerinnen lernen wollen, dann sollen sie in der Nachfolge ihrer Männer stehen, könnte man wohl übersetzen. Das wäre also ziemlich ausführlich. Galater 3, Vers 2. Dieses eine möchte ich wirklich in Erfahrung bringen. Nicht nur momentan hören, ja? Paulus ist wirklich daran interessiert. Er studiert. Jetzt möchte ich mir einmal Zeit nehmen zu erfahren, wie ist es denn bei euch, wie war es denn am Anfang? Wie versteht ihr denn eure neue Lage? Ja? Ich möchte wie ein Jünger in Erfahrung bringen. Epheser 4, Vers 20. So, wie Vers 18 und 19, habt ihr Christus nicht gelernt. Ihr steht in der Nachfolge von Jesus Christus. So wie es in Vers 18 und 19 heißt, das heißt, so leben die Heiden in der Nichtigkeit ihres Denkens und so weiter, bis zur Ausschweifung, so habt ihr es nicht gelernt, als ihr in der Jüngerschaft oder der Nachfolge Jesu gestanden seid. Philippa 4, Paulus sagt, ich habe gelernt, genug zu haben, Überfluss und wenig, aber wie? In der Nachfolge. Ich habe wie ein Jünger gelernt. Es hat Zeit gebraucht, auch bei Paulus. 1. Timotheus 5.
Bitte? Philippa 4, Vers
11. Philippa 4, Vers 11. Dann 1. Timotheus 5, Vers 13. Ich nehme mir an dieser Stelle Zeit, mehrere Verse zu lesen. Das gehört schon zur Auslegung der Heiligen Schrift. 1. Timotheus 5, Vers 13. Hier geht es um gewisse Frauen, die nie zur Wahrheit gekommen, Sünderinnen. Sie lernen wie Jüngerinnen müßig zu sein. Das heißt, wenn sie nicht den richtigen Weg einschlagen, wenn sie nicht tätig sind, wenn sie nichts zu tun haben, von einer gewissen Kategorie von Gemeindemitgliedern gesagt, wenn sie nicht aktiv sind, dann lernen sie über eine Zeit von dieser Situation, dass Müßigsein das Richtige ist. Sie übernehmen als Jüngerinnen eine Lebensweise. Und diese ist, dass es richtig ist, müßig zu sein. Das kennen wir heute an anderer Stelle. Hebräer 5, Vers 8. Jesus erfuhr, was es heißt, gehorsam zu sein. Nicht als ob die Sache ihm fremd war, sondern er lebte wie ein Jünger seines Vaters und war also gehorsam, lernte, das heißt, wurde vertraut mit der Erfahrung als Jünger, mit der Erfahrung des Gehorsamseins. Und noch Offenbarung 14, Vers 3. Niemand konnte sich das Lied aneignen. Ja? es lernen wie ein Jünger. Wir brechen hier jetzt ab, machen dann Fortsetzung.